wir haben ein Projekt vor uns. Und zwar kombinieren wir Mathematik mit der Psychologie und planen ein Forschungsprojekt, in dem es darum geht, Mathestudierende, also Sie, dabei zu unterstützen, Mathematik zu verstehen und zu durchschauen. Ihr wisst vielleicht, dass die Abbrecherquote in Mathematik leider ziemlich hoch ist im Vergleich zu anderen Studiengängen. Und oft hört man so Aussagen wie, oh, das ist irgendwie ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, oder es geht ja gar nicht mehr um Zahlen, sondern nur noch so um so abstrakte Gebilde. Und genau da setzen wir mit unseren computerlinguistischen Methoden an. Wir können mit unseren Methoden mathematische Strukturen sichtbar machen und euch so dabei helfen, diese Strukturen zu verstehen. Und vergangene Studien, die wir dazu schon gemacht haben, zeigen, dass es tatsächlich zu besseren Matheleistungen führt. Genau, und jetzt starten wir eben ein weiteres Projekt dazu. Und wir haben für den Beginn leider nur 10 Plätze zur Verfügung. Es werden aber weitere Termine und weitere Slots sozusagen folgen. Und dieser aktuelle Termin, da geben wir auch noch einen Flyer rum und eine Liste, wo man sich eintragen kann. Der findet am Freitag, den 2. Dezember statt, im Kantorhaus, Seminarraum 2 und 3, von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Wie gesagt, erstmal sind 10 Plätze zur Verfügung, aber weitere folgen. Und die Voraussetzung für diesen Termin, also für die Teilnahme, ist, dass Sie Analysis 1 und 2 bereits abgeschlossen haben. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben Interesse, dann können Sie sich diesen QR-Code auf dem Flyer scannen und sich in den StudIP-Kurs eintragen. Und wie gesagt, es werden weitere Termine folgen und es werden auch weitere Termine für Personen folgen, die eben diese Analysis 1 und 2 noch nicht abgeschlossen haben. Also bei Interesse einfach eintragen. Genau. Vielen Dank.
Dankeschön. Dankeschön. Jetzt geht was rum. Und das ist wirklich spannend. Ich habe mir das von dem Prof erklären lassen, der das Projekt leitet. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das was Spannendes ist und dass es sich lohnt für uns, da mitzumachen und dabei zu helfen, noch weitere Daten zu sammeln, damit da in Zukunft noch vielen Studis geholfen werden kann.
Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die Vorstellung. Bis bald. Und geben Sie das einfach weiter rum. Wir sammeln es am Ende ein. Und dann können wir gleich mit dem Stoff weitermachen. Tschüss und vielen Dank.
Tschüss.
So. Ja, ich bin gespannt, ein paar von Ihnen vielleicht mitmachen und ich denke, dass es sich lohnt, das jetzt über ein paar Jahre hier weiter zu verfolgen, vielleicht auch wieder mit neuen Erstis, um zu gucken, was passiert da eigentlich bei uns, wie verarbeitet unser Gehirn diese Informationen, warum sind die Zugänge zur Mathe so unterschiedlich zu dieser formalen Sprache, zu der Argumentationsart. Ich finde das sehr spannend. Während ich weg war, ist viel passiert. Sie haben Kapitel 4 abgeschlossen, Sie haben das kurz Kapitel 5 besprochen, Sie haben angefangen mit Kapitel 6, wo es um Körper geht und Körpererweiterung und haben letztes Mal, wenn ich das richtig weiß, bei Satz 6.2 schon Teil A bewiesen mit Inkörper. Gucken wir nochmal kurz, worum es da ging. Da haben wir einen Körper und wir haben den dazugehörigen Primkörper K0, das ist einfach der kleinste Teilkörper, also der Durchschnitt aller Teilkörper von K. Und in Teil A haben Sie schon gesehen, dass wenn die Charakteristik von K0 ist, dass dann der Primkörper isomorph ist als Körper zum Körper Q der rationalen Zahlen. Und jetzt in Teil B wollen wir zeigen, dass wenn die Charakteristik nicht 0 ist, sondern eine Primzahl P, dass dann der Primkörper isomorph ist zum Körper Z modulo PZ, den wir schon sehr gut haben. Das ist der Plan. Gibt es da irgendwelche Einwände gegen diesen Plan? Ich sehe keine. Dann zeigen wir jetzt Teil B. Gut. Wir haben unseren Primkörper K0. Da das ein Teilkörper ist, enthält er natürlich die 0 des Körpers und auch die 1 des Körpers. Und jetzt basteln wir los. Wir basteln nämlich jetzt eine Teilmenge von K0, von der wir zeigen werden, dass die selber ein Körper und deswegen K0 ist. Und die sieht folgendermaßen aus. Wenn
nehmen die 0 des Körpers, die 1 des Körpers
und jetzt addieren wir immer 1 dazu, bis wir irgendwann P mal aufaddiert haben. Und wenn wir P mal die 1 des Körpers aufaddiert haben, kommt 0 raus, weil der Körper ja Charakteristik 0 hat. Das heißt, dann sind wir wieder am Anfang und deswegen muss ich nur die Summe hinschreiben, bis wir P minus 1 mal die 1 aufaddiert haben. Das heißt, in Herznotation wäre das P minus 1 Herz 1 des Körpers. Und dann kann ich aufhören, denn wenn ich P mal die 1 hingeschrieben hätte, hätte ich ja einfach nur 0 hingeschrieben. Das ist eine Teilmenge von K0, weil 0 und 1, wie gesagt, in K0 liegen und weil dann natürlich auch Summen da drin liegen, ist es ja ein Körper. Diese Elemente sind alle paarweise verschieden. Denn wenn ich da irgendwo schon mal zwei gleiche hätte, dann würde beim Aufaddieren der 1 schon 0 rauskommen, bevor ich bei P gelandet bin. Das heißt also, dass die Charakteristik P des Körpers dazu führt, erstens, dass wir hier hinten aufhören können, weil da nichts Neues mehr kommt, und zweitens, dass wir hier wirklich P paarweise verschiedene Zahlen stehen oder Elemente stehen haben. Über der Anzahl P und fangen wir von vorne an. Und additive Inverse sehe ich auch. Zum Beispiel ist das additive Inverse zu diesem Element hier hinten die 1 des Körpers. Denn wenn ich die beiden addiere, kommt 0 raus. Das heißt, ich habe hier eine Teilmenge von K0, die unter Addition abgeschlossen ist, die ein neutrales Element hat, die additive Inverse hat. Wir sehen hier bezüglich Plus eine Untergruppe. Ich könnte also auch einfach schreiben, hier hinaus. Ich möchte, wie gesagt, zeigen, dass diese Menge L selber ein Körper ist und dann ist die identisch mit K0. Und das mache ich, jetzt habe ich ja schon eine Gruppe bezüglich Plus, schon mal sehr gut. Das mache ich, indem ich jetzt mich auch noch um die Multiplikation kümmere, und zwar mit einem Trick. Der Trick wird sein, eine Abbildung zu definieren und die multiplikative Struktur darauf quasi zu konstruieren, mithilfe der Abbildung, mithilfe eines Körpers, den wir kennen, der auch P-Elemente hat. Hier kommt die Abbildung. Die heißt Tau und die geht von Z PZ hinein nach L. Und wenn ich Elemente aus Z PZ hinschreibe, dann sind das ja immer so Leute P mal Z plus A, A ist eine ganze Zahl. Und bei den Repräsentanten habe ich Auswahl. Jede solche Restklasse hat unendlich viele verschiedene Repräsentanten. Ich kann mich aber entscheiden, was für Repräsentanten ich nehme, wenn ich jetzt die Abbildung definiere. Und da muss ich mir noch überlegen, dass es wohl definiert ist. Ich entscheide mich für Repräsentanten, die von 0 bis p minus 1 gehen. Einfach weil das von der Handhabung her leicht ist. Deswegen schreibe ich das jetzt so. Für alle a aus p 0 bis p minus 1 sei pz plus a, also das entsprechende Element dieses Körpers, abgebildet mit Tau, definiert als das, was rauskommt, wenn ich A mal das 1 Element des Körpers K aufsummiere. Ich lande also in der Menge L, das sehen wir schon. So. Und dass es eine wohldefinierte, also wirklich eine Abbildung ist, das können wir daran erkennen, dass wir uns hier ja so Repräsentanten ausgesucht haben, die sind festgelegt. Wenn ich hier einen anderen Repräsentanten hätte, würde ich halt entsprechend öfter aufaddieren, aber das wäre dann immer vielfach von P, sodass ich in Wirklichkeit immer nur Nullen dazu addiere, da passiert nichts. Und dass wir in L landen, sehen wir auch, denn A läuft von 0 bis P minus 1 und diese ganzen Summen, die sehen wir da oben, die kommen in der Menge L vor. Ja, jetzt haben wir da also eine wunderschöne Abbildung und die ist sogar bijektiv. Das rechne ich jetzt nicht nach, das kann man sehen, auf verschiedene Arten. Wenn Sie die Rechnung wirklich sehen wollen, dann sagen Sie Bescheid. Denn sowohl diese Rechnung als auch ein Beispiel wo man mal für die Primzahl 5 oder so das ganz konkret ausxt, ist auf jeden Fall hilfreich, um noch besser zu verstehen, was hier passiert. Und ich kann sehr gerne eine Podcast-Folge machen, wo ich das alles ausführlich erkläre. Also sowohl hier die Bijektivität als auch mal zum Beispiel mit einer konkreten Primzahl. Kein Problem, sagen Sie es einfach schon Glück. Ich schreibe mal Serie und es ist okay, das nicht sofort zu sehen und sich da noch ein, zwei Zeilen hinschreiben zu müssen. Aber es ist ein Schwierigkeitsgrad, bei dem ich denke, dass ich Ihnen zumuten kann, dass wir das jetzt nicht alle gemeinsam in der Tafel sprechen. Insbesondere haben wir eine Umkehrabbildung. Wir können also Elemente aus L hernehmen und dann tau minus 1 drauf werfen und kriegen ein eindeutig bestimmtes O-Bild hier in diesem Körper. Und das benutzen wir, um die Multiplikation zu basteln. Also hier ist die Idee. Ich möchte zwei Leute aus L multiplizieren. Ich weiß nicht, wie das geht. Also transportiere ich sie mit Hilfe von tau, beziehungsweise der Umkehrabbildung, in den Körper Z modulo PZ. Da kann ich multiplizieren. Dann mache ich das. Und dann transportiere ich das wieder zurück mit tau in die Menge L. Und kriegt dann da einen Kandidaten für ein sinnvolles Produkt. Okay? Gut, einige Leute nicken, das scheint also halbwegs sinnvoll zu klingen. Gut, tun wir das. Wir definieren eine Multiplikation auf L wie folgt: sind wenn ich t mit tau zurücktransportiere nach z-modulo pz, das heißt, ich setze tau minus 1 an, jetzt kriege ich ein Element in diesem Körper, z-modulo pz. Dasselbe mache ich mit s, also s hoch tau minus 1, da kriege ich jetzt auch so ein O-Bild hier drüben und in diesem Körper multipliziere ich dann, so, da weiß ich, wie das geht, da kommt irgendwas raus in diesem Körper und das transportiere ich mit tau wieder zurück nach. Gut, da kommt eine Multiplikation raus, mit der dann die Menge L zu einem kommutativen Ring mit 1 wird. Warum? Naja, Plus haben wir schon, jetzt haben wir hier noch so einen Malkandidaten. Kommutativ deshalb, weil die Reihenfolge in diesem Körper egal ist, also ist sie auch in L egal. Und mit 1 deshalb, weil man sehen kann, dass das 1-Element von, also das 1-Element da oben des Körpers, dass sich das in L jetzt wie ein 1-Element verhält. Denn was mache ich? Wenn ich hier das 1-Element eintrage, dann gehe ich ja mit tau zurück in den Körper z-modulo pz, kriege da pz plus 1 raus als O-Bild. Das ist das 1-Element in dem Körper und deswegen ändert sich dann da bei der Multiplikation nichts. Und wenn ich dann mit tau wieder zurück nach L gehe, kriege ich wieder das 1 raus. Also beziehungsweise das Produkt des ursprünglichen mit dem 1. So, das heißt, dann haben wir jetzt im Prinzip schon fast alles, was wir für einen Körper brauchen. Mal überlegen, was kriegen wir noch alles geschenkt? Assoziativgesetz kriegen wir geschenkt, weil wir uns ja immer zurückbeziehen auf die Multiplikation in einem Körper, wo wir das Assoziativgesetz haben. Das war auch noch was hier von den Ringeigenschaften. Wir bekommen außerdem, dass das ein Integritätsbereich wird, denn wenn ich in dieser Menge L jetzt plötzlich Nullteiler hätte, dann würden die sich ja durch diese Vorschrift bei der Multiplikation übersetzen in Nullteiler im Körper, Z modulo PZ, aber da gibt es keine, weil es ein Körper ist. Sodass also wirklich hier alles irgendwie gut aussieht. Das Einzige, worüber wir vielleicht kurz reden sollten, sind multiplikative Inverse. Da könnte ich mich jetzt auch wieder auf den Standpunkt stellen. Ja, ist doch klar. Wir gehen ja wieder zurück in diesen Körper, von dem wir wissen, dass es ein Körper ist. Da gibt es multiplikative Inverse. Aber das schreiben wir vielleicht doch einmal kurz hin. Nur damit wir noch eine Rechnung multiplikative Inverse, nur damit wir noch eine Rechnung wirklich sehen. Und ich kann das gar nicht oft genug sagen, es ist sehr erhellend, sich diese Konstruktion einmal mit einer konkreten Primzahl so aufzuschreiben, was da wirklich passiert. Gut, jetzt möchte ich ein multiplikatives Inverses sehen für etwas aus L,
Und zwar für etwas aus L, was nicht 0 ist. Denn für 0 erwarte ich kein multiplikatives und gleiches. Sei L aus L ohne 0. Das heißt, L ist jetzt so eine Summe von Einsen. Und ich möchte ein multiplikatives Inverses basteln. Na, dann bastle ich mir doch zuerst ein Urbild unter Tau. Heißt also, dass ich jetzt dieses Element hernehme und mich dann frage, ja, was für ein Körperelement ist jetzt das Urbild unter Tau? Das kriegt einen Namen, das nenne ich P mal Z plus L0. L0 ist jetzt das Leutchen, was der Vertreter ist, was zu L gehört. Und dieses Leutchen wähle ich auch wieder in der Menge 0 bis P minus 1. Und, achso, L0 ist jetzt nicht 0, denn sonst wäre ja L 0. Also kann ich diesen Vertreter L0 für das Körperelement sogar aus der Menge 1 bis P minus 1 wählen. So, nehme ich mir ein Urbild her und schreibe das so, dass man das auch sieht. Jetzt bin ich mit diesem Element P mal Z plus L0 im Körper Z modulo PZ. Und das Element ist nicht 0 in diesem Körper, hat also dort ein multiplikatives Inverses von der Form P mal Z plus irgendwas. Dann nehme ich mir P mal Z plus irgendwas her. Sei also A0 aus der Menge 1 bis P minus 1 so, dass P mal Z plus A0 ein multiplikatives Inverses oder das multiplikative Inverse, sollte ich sagen, zu diesem Freundchen wäre. Und das schreibe ich so hin, dass mal pz plus L0 gleich 1 in dem Körper und die 1 in dem Körper ist pz plus 1. So, also was habe ich gemacht? Ich habe angefangen in L, habe das Problem über die Abbildung Tau zurücktransportiert in den Körper z modulo pz, in dem wir Bescheid wissen, habe da ein multiplikatives Inverses gefunden, jetzt steht das da. Jetzt muss ich dann nur noch zurückgehen in die Menge L. Das heißt, ich muss doch jetzt nur noch dieses Element nehmen, mit Tau abbilden und dem einen Namen geben und nachgucken, ob das ein multiplikatives Inverses ist für das L, mit dem wir angefangen haben. Das ist jedenfalls ein heißer Kandidat, würde ich sagen. Also ich presse jetzt den Namen. Sei A. P mal Z plus A0. Abgebildet mit. Und jetzt rechne ich nach, dass es das tut. Ich rechne also jetzt L mal A aus. Was möchte ich denn, was rauskommt? Was müsste rauskommen, damit L und A zueinander multiplikativ invers sind in L? Was erwarte ich, was dann da rauskommt? Wer sieht das? Was wäre dann in L das entsprechende Element, was rauskommen müsste? Okay. In der Menge L sieht man ziemlich klar ein Null-Element, nämlich 0k. Ich finde, dass man auch ein 1-Element sieht. Und wenn ich ein Element und sein multiplikatives Inverses verknüpfe, dann muss doch das 1-Element rauskommen. Also die 1 des Körpers. Die 1 des Körpers wird die 1 von L. Rechnen wir los. A mal L ist pz plus A0 Tau mal pz plus L0 Tau. Das steht da irgendwo. Und jetzt ist die Multiplikation ja so definiert. So haben wir das ja alles gebastelt. Dass das dasselbe ist wie pz plus A0 mal L0, ich lasse jetzt einen Zwischenschritt weg, ich ziehe also Tau quasi nach draußen, multipliziere im Körper, dann habe ich hier die Repräsentanten, die ich multiplizieren muss, da kommt das raus, Tau. Da oben steht aber, dass wenn ich die beiden multipliziere, dass dann pz plus 1 rauskommt. Heißt also, wenn ich als Repräsentanten A0 mal L0 habe, so hier, dass dann 1 rauskommt im Körper z modulo pz. Und jetzt kommt die Definition von Tau, die steht da oben und sagt, ich nehme hier den Repräsentanten und addiere so auf das 1-Element von K auf. Also einmal, also steht da 1K. Also haben wir erfolgreich multiplikative Inverse gebastelt.
Wir haben jetzt alle Körpereigenschaften nachgewiesen für L. L ist ein Körper, ist deswegen ein Teilkörper von K0 und damit von K, aber K0 ist ja der Primkörper, also der Schnitt über alle, also muss dann L dasselbe sein wie K0. Und diese Abbildung Tau wird dann ein Körperisomorphismus, einfach nach Konstruktion, wie wir das gemacht haben, ist das ein Körperisomorphismus von L in den Körper, beziehungsweise von Z modulo PZ in den Körper L. Sollte man ein paar Mal gesehen haben, kommt in fortgeschrittenen Vorlesungen dann auch nochmal vor. Die Idee war jetzt einfach, dass man eine algebraische Struktur hat und dann hat man da irgendwas, von dem man zeigen möchte, dass es die gleiche Struktur hat und dann bastelt man irgendwie los. Konstruiert, hat eine Abbildung, bastelt mit der dann eine Verknüpfung, die einem noch fehlt und so weiter. Das ist, was wir hier im Prinzip gemacht haben. Und damit ist Satz 6.2 bewiesen. Körper kommen also in zwei Geschmacksrichtungen. Geschmacksrichtung 1, die Charakteristik ist 0. Dann ist der Primkörper isomorph zu Q, insbesondere ist der Körper dann sofort unendlich. Geschmacksrichtung 2, die Charakteristik ist eine Primzahl. Und da können dann verschiedene Sachen passieren. Das könnte ein endlicher Körper sein, es könnte auch ein unendlicher Körper sein mit Primzahlcharakteristik, aber wir wissen, wie die Primkörper da drin dann aussehen. Und beides ist interessant, mathematisch und auch für Anwendung. So, was für Fragen haben Sie? Bevor wir weitermachen. Jetzt kommt nämlich, wir nähern uns jetzt dem Thema Körpererweiterung, jetzt kommen also ein Haufen Definitionen. Und ich sehe keine Fragen, also hüpfen wir zu sehr vielen Definitionen. Und ich werde ab und zu mal so kleine Beispiele an die Tafel kritzeln. Und zu anderen Sachen, die kennen wir schon Beispiele oder die kommen dann im Laufe der Zeit jetzt automatisch. Wir fangen an mit Teil A. Da sagen wir einfach nur, was eine Körpererweiterung ist. Eine Körpererweiterung ist nichts anderes als zwei Körper und der eine liegt im anderen. Und dann haben wir Notation dafür. Die Notation sieht aus wie Faktorstrukturnotation. Davon bitte nicht verwirren lassen. Das ist einer der ganz wenigen Fälle, wo man wirklich mal das gleiche Symbol verwendet und wo das unterschiedliche Sachen bedeutet. Aber es wird immer so sein, sowohl hier in der Vorlesung als auch dann später in der Prüfung, dass aus dem Kontext klar ist, worüber wir gerade reden. Wenn wir gerade über Körpererweiterung sprechen und ich dann sowas hinschreibe, dann ist klar, da ist eine Körpererweiterung gemeint. Wenn wir gerade bei Gruppen sind oder bei Ringen und Idealen und dann da sowas steht, dann sind das ja auch andere Buchstaben. Ich nenne ja dann nicht den Ring L und das Ideal K, sondern ich nenne den Ring R und das Ideal I oder J. Und dann ist es geschafft. Ansonsten nachfragen. Körpererweiterungen, die wir schon kennen, sind sowas wie C oder R. R ist ein Teilkörper von C, also ist das eine Körpererweiterung. Oder R oder Q, auch eine schöne Körpererweiterung. Und Vorsicht, es müssen wirklich beides Körper sein. Q über Z ist keine Körpererweiterung, weil Z kein Körper ist. Z liegt zwar in Q drin, ist aber kein Körper. Und den großen Körper nennt man aber manchmal Erweiterungskörper und so. Da gibt es noch sprachliche Varianten, die wir alle nicht brauchen. Sondern was wir brauchen, ist Notation dafür, wie groß sozusagen diese Erweiterung ist. Wie weit ist der große Körper von dem kleinen Körper weg? Und dafür benutzen wir die lineare Algebra. Wir überlegen uns nämlich, naja, der kleine Körper ist ein Teilkörper vom großen, die haben die gleichen Verknüpfungen, unten sind die halt eingeschränkt auf diese Teilmenge. Und wenn wir jetzt bei dem Körper oben einfach mal kurz vergessen, dass man alle Elemente da drin miteinander dass man da alle Elemente miteinander multiplizieren kann. Und wenn man einfach nur etwas macht, was aussieht wie eine Skalarmultiplikation, nämlich Multiplikation von Körperelementen mit Sachen aus dem kleinen Körper, und ansonsten addiert man so wie immer, dann kann man sich die Elemente aus dem großen Körper wie Vektoren aus einem Vektorraum vorstellen, über den kleinen Körper. Und dann hat man plötzlich so etwas wie eine Dimension. So ein Vektorraum hat eine Dimension über den Körper, über den man definiert ist. Und das heißt, indem wir kurz die Körperstruktur oben vergessen und das als Vektorraum auffassen, können wir die Dimension des großen Körpers über den kleinen, aufgefasst als Vektorraum, als ein Maß für die Größe der Körpererweiterungen nehmen. Und das ist der sogenannte Erweiterungsgrad. Ich greife jetzt vor und verderbe ein bisschen Spaß, es tut mir leid. Hier zum Beispiel, wenn ich C als R-Vektorraum auffasse, dann kann ich sagen, na, jede komplexe Zahl kann ich doch schreiben als A plus I mal B. A und B sind reelle Zahlen, also brauche ich, um alles in Linearkonnektionen darzustellen, 1 und I. Also bildet die Menge 1i eine Basis als Vektorraum aufgefasst. Der hat zwei Elemente, also ist die Dimension 2, also ist der Erweiterungsgrad 2. Wir nehmen also lineare Algebra, denken, um zu definieren, was der Erweiterungsgrad bei einer Körpererweiterung ist. Und die Notation dafür kann Dimension sein, das ist okay, ich verstehe dann, was Sie meinen, aber kürzer und praktischer ist diese Klammerschreibweise und wir sprechen das aus als Erweiterungsgrad von L über K, also von dem großen Körper über den kleinen. Endlich heißt das Ding, wenn der Erweiterungsgrad endlich ist, wenn also die Dimension endlich ist und dass es das Wort gibt und wir das benutzen, legt schon nahe, ja, es gibt auch unendliche Erweiterungen. Spoiler, hier ist eine, R über Q. Und weiter geht es damit, dass wir die Elemente, die oben in dem großen Körper liegen, unterscheiden, je nachdem, also ein Unterscheidungsmerkmal ist, sind die algebraisch über dem Grundkörper oder nicht. Und algebraisch zu sein heißt, dass man das Element bekommt als Nullstelle eines Polynoms mit Koeffizienten aus dem kleinen Körper und das Polynom darf nicht das Nullpolynom sein. Klar, wäre langweilig, wenn man das Nullpolynom benutzen dürfte, wäre alles algebraisch. Das ist also nicht erlaubt. Und dann können wir mal gucken, zum Beispiel ist I algebraisch in C über R. Denn ich denke, Sie können mir alle ein Polynom sagen mit reellen Koeffizienten, was nicht das Nullpolynom ist und die als Nullstelle hat, oder? Sagen Sie doch mal eins. Danke. Ich dachte gerade, Moment, sind Sie jetzt unter- oder überfordert? Ja?
X² plus 1.
X² plus 1. Das ist ein sehr schönes Polynom, mit dem das geht. Genau, das ist nicht das Nullpolynom. Es hat reelle Koeffizienten und wenn wir I einsetzen, kommt es nur noch aus. Dankeschön. Also kann man daran sehen, dass I algebraisch ist. Dann gucken wir uns noch diese Erweiterung an. Dann nehmen wir mal Wurzel 2. Schöne reelle Zahl, die nicht in Q liegt, die aber algebraisch über Q ist. Denn, was für ein Polynom kann ich nehmen? Ja.
Geht das mit dem gleichen, also X2 plus 1?
Wenn ich da Wurzel 2 einsetze,
dann, ist 2 plus
1. Dann kommt 3 raus und nicht 0.
Ah.
Aber x² ist ein guter Anfang.
x² minus 2.
Ja, danke schön. x² minus 2. Hat rationale Koeffizienten und wenn ich Wurzel 2 einsetze, kommen 0 raus. Okay. Dann haben wir also vielleicht ein bisschen verstanden, was das soll. Und das Thema empfinde ich als interessant in Verbindung mit dem Schulstoff, weil man das benutzen kann, um Hintergrundwissen zu Zahlbereichserweiterungen zu haben. Die Idee ist hier ja, bei so einer Körpererweiterung, dass man vielleicht gewisse Gleichungen in den kleinen Körper nicht lösen kann, also sucht man jetzt einen größeren, in dem man die Gleichung lösen kann oder in dem man mehr Nullstellen findet für Polynome und die Frage ist dann, wie groß muss dieser größere Körper sein? Und hier könnte man jetzt argumentieren, je nachdem, was für Gleichungen man da hat oder was für Polynome, ist der Körper R vielleicht doch ein bisschen groß, da ist dann ein bisschen viel überflüssiges Zeug drin. Wir werden sehen, wie man das reparieren kann. Es gibt Elemente, die nicht algebraisch sind. Da was zu machen, ist theoretisch wesentlich schwieriger. Da müssten Sie dann, wenn Sie Lust haben, fortgeschrittene Veranstaltungen besuchen oder auch mehrere. Und solche Zahlen heißen Transzendenz. Und es gibt sowas. Pi und E zum Beispiel. So reelle Zahlen, die transzendent sind, über Q, für die man keine solchen Polynome findet. Aber zu zeigen, dass das so ist, ist gar nicht so einfach. Eine Erweiterung heißt algebraisch als Erweiterung. Das heißt, da reden wir nicht über einzelne Elemente, sondern die ganze Erweiterung. Genau dann, wenn alle Elemente auf dem großen Körper algebraisch sind über den kleinen. Das hier zum Beispiel C über R, das ist so ein Fall, da kann man zeigen, dass das eine algebraische Erweiterung ist. Alle komplexen Zahlen sind algebraisch über R. Bei dieser Erweiterung R über Q, da gelingt das nicht, weil da transzendente Elemente sind. Dann wollen wir Notation haben, die ein bisschen angelehnt ist an sowas wie Erzeugnisse in Vektorräumen oder so. Wir wollen also mit einem kleinen Körper starten und wollen den dann vergrößern, indem wir quasi Elemente mit dazunehmen und das so machen, dass wieder ein Körper rauskommt. Das heißt, wir kriegen dann eine Körpererweiterung und der große Körper ist aus dem kleinen entstanden, indem man so einzelne Elemente dranhängt und dann eben genug Rechenoperationen verwendet hat, damit dann ein Körper rauskommt. Notation dafür ist dann K, der kleine Körper, adduliert irgendeine Menge von Elementen. Die habe ich hier U genannt. Häufig machen wir das so, dass wir oben einen großen Körper haben, aus dem wir die Elemente rausnehmen. Zum Beispiel könnte ich ein paar komplexe Zahlen mischen, nach nur so ein paar, und könnte die nehmen und könnte eine Körpererweiterung basteln, Q adjungiert diese paar komplexen Zahlen. Dann kriege ich eventuell nicht den Körper C, sondern vielleicht was viel kleineres, aber das ist ja vielleicht auch schön, vielleicht möchte ich ja nur so was Kleines haben und gar nicht den ganzen riesigen Körper der komplexen Zahlen. Da haben wir also Möglichkeiten, Dinge zu konstruieren und denen einen Namen zu geben. Wenn U eine Teillänge von L ist, dann bezeichnet K in runden Klammern U sozusagen den kleinsten Körper, den ich basteln kann, in dem sowohl K liegt, als auch alles aus der Menge U. Und das ist, wenn man es wirklich konstruieren möchte, der Durchschnitt aller Teilkörper des großen Körpers L, in dem sowohl K liegt, als auch jedes Element aus U. Und wenn wir einzelne Elemente adjungieren, dann machen wir es explizit und dann lassen wir Mengenklammern weg und machen es ganz einfach. K in runden Klammern adjungiert diese kleinen Elemente. Dieses Adjungiertsein, das ist die Sprechweise dafür. Das schreibe ich noch einmal an. Das spricht man aus, K adjungiert U. Und wenn man so kleine Elemente hat, dann eben K adjungiert U1 bis UN. So, wenn ich jetzt mit endlich vielen Elementen und mit dem Adjungieren von dem kleinen zu dem großen Körper kommen kann, dann sage ich, dass der Erweiterungskörper L, also der große, endlich erzeugt ist über den kleinen. Das ist wieder irgendwie analog zur Vektorraumsprache aus der linearen Algebra, wo wir gesagt haben, dass ein Vektorraum endlich erzeugt ist über den Grundkörper, genau dann, wenn man ein endliches Erzeugungssystem findet, also endlich viele Vektoren, die ein Erzeugungssystem sind, und so ähnlich ist es ja auch. Wenn man mit endlich vielen Elementen durch Adjunktion vom kleinen Körper zum großen kommt, dann sagen wir, dass der große endlich erzeugt ist. Und in dem Fall, wo ein Element sogar reicht, da sagen wir, dass die Erweiterung einfach ist. Und wir haben ein Beispiel gesehen vorhin. Wir haben ja vorhin geklärt, dass man komplexe Zahlen über R darstellen kann mit den Elementen 1 und I. Und das heißt, dass es reicht, I an R dran zu adjugieren, damit man ganz C bekommt. Deswegen ist die Körpererweiterung C über R tatsächlich einfach. Ich kann C schreiben als R adjugieren. So, wir werden uns jetzt noch ein bisschen länger damit beschäftigen, nicht sehr lange, nicht sehr ausführlich, denn eigentlich ist das, was hier passiert, zusammen mit so ein bisschen Polynomgedöns, eine einzige große Werbeveranstaltung für die Vorlesung Galois-Theorie. In Galois-Theorie können wir uns überlegen, das ist im Sommer, in Galois-Theorie überlegen wir uns, was man mit solchen Körpererweiterungen alles machen kann, was das mit Nullstellen von Polynomen zu tun hat, mit Permutationen von Nullstellen von Polynomen. Wir sind dann dabei, wie Gruppentheorie geboren wird und in die Welt kommt. Wir können praktische Probleme lösen. Wir können dann zum Beispiel verstehen, warum die Quadratur des Kreises mit Zirkel und Lineal nicht möglich ist. Wir können verstehen, welche regelmäßigen N-Ecken man mit Zirkel und Lineal konstruieren kann. Lauter tolles Zeug. Und ja, dieser Werbeblock, der kommt dann wahrscheinlich nochmal. Aber ich möchte motivieren, warum wir jetzt quasi in dieses Thema reinschnuppern, aber halt nicht total ausführlich alles machen und eben auch nicht so viel, wie dann später in der fortgeschrittenen Vorlesung kommt, sondern wir halten nur mal so den Fuß ins Wasser. Und mehrere Fragen liegen jetzt auf der Hand, wenn man diese Definition gesehen hat. Erstens, vielleicht, wenn ich so ein einzelnes Element dran adjungiere, kann ich dann sehen, wie groß der Erweiterungskörper ist im Vergleich zum kleinen. Kann ich also, wenn ich ein einzelnes Element dran adjungiere, irgendwie den Erweiterungsgrad berechnen? Und wenn ich das mit einem kann, dann kann ich es ja vielleicht auch mit mehreren. Habe ich also Möglichkeiten, Erweiterungen quasi so stufenweise zu machen und dann immer Schritt für Schritt zu gucken, wie viel größer wird es denn, um am Ende zu verstehen, wie groß der Erweiterungsgrad vom großen Körper über den kleinen ist. Und da ist der Gradsatz ein erster Schritt. Der Gradsatz sagt uns nämlich, dass wir tatsächlich stufenweise Grade ausrechnen können und dass, wenn ich zwei Körpererweiterungen habe mit so einem Körper in der Mitte, hier habe ich das also benannt, L über K und A über L, und der Körper L ist jetzt der in der Mitte.
dass wenn ich so etwas habe, ich den großen Erweiterungsgrad, in diesem Fall also den von a über k, berechnen kann, indem ich die beiden kleinen Erweiterungsgrade berechne und die dann multipliziere. Das Bild dazu ist also so, hier ist mein großer Körper a, dann habe ich in der Mitte den Körper l und unten den Körper k, die liegen alle so ineinander. Und mich interessiert der Erweiterungsgrad von a über k, also die Dimension von a als Vektorraum aufgefasst über den Körper k. Das ist das, was mich eigentlich interessiert, aber das ist irgendwie zu groß, da komme ich nicht ran, da habe ich nicht genug Informationen. Aber wenn ich hier Informationen habe, und hier oben, kann ich das zusammenbasteln, indem ich einfach multipliziere und dann bekomme ich den großen Erweiterungsgrad. Das ist der Inhalt des Gradsatzes. Und der Beweis ist ganz intuitiv, man bastelt nämlich einfach eine Basis. Der Beweis von Satz 3 bei den Listen. Ja, was machen wir?
Ja. Kurz eine Frage zur Definition. Und zwar ist in der Definition jetzt immer K ein Teilkörper von L gewesen oder muss das nicht unbedingt sein? Weil es stand ja nicht in der Voraussetzung.
Wo?
In der Definition vorher.
In dem Moment, wo da sowas steht wie L über K, steckt mit drin, dass K ein Teilkörper von L ist, weil diese Notation ja sonst keinen Sinn ergibt.
Das stand aber auch nicht überall, deswegen.
Achso, okay. Ganz oben steht, dass K und L Körper sind und immer dann, wenn da L über K so als Erweiterung steht, dann ist es, glaube ich, klar. Wenn das da nicht explizit steht, sondern es um sowas geht wie. Haben wir hier, genau, hier bei D zum Beispiel. Das ergibt ja nur Sinn, wenn K ein Teilkörper von L ist oder wenn man zumindest die Elemente da so verknüpfen kann und deswegen ist da gemeint, K soll ein Teilkörper von L sein. Das heißt, auch wenn es nicht da steht, ist immer K ein Teilkörper von L. Ja, das kann ich noch ergänzen, das kann ich mal reinschreiben. Möglicherweise stand es da nicht, weil ich zwischendurch mal Buchstaben anders benutzen wollte, aber das ist bei mir in der Definition nicht passiert. Und es war immer so, dass K ein Teilkörper von L ist. Dementsprechend könnte ich das auch oben dann genau hinschreiben. Dankeschön. Ja, danke für die Frage. Genau, das ist tatsächlich genau so gemeint. Wenn bei diesen Erweiterungsgraden, die da stehen, also a über k, a über l, l über k, wenn da irgendwas unendlich ist, dann müssen wir nichts zeigen. Wenn auf der rechten Seite einer der Erweiterungsgrade unendlich ist, dann ist ganz klar, der auf der linken Seite auch unendlich. Und genauso umgekehrt. Das heißt, der Satz ist eigentlich nur dann interessant, wenn die Erweiterungsgrade alle endlich sind. Systeme aufschreiben für die großen Körper, jeweils aufgefasst als Vektorraum über den kleinen. Sei also n, m aus n, aus n, nicht aus n0, dazu gibt es eine Übungsaufgabe. Und jetzt kommen ganz viele Elemente. a1 bis an aus a und b1 wir mit diesen A's eine L-Basis für A bekommen und mit den B's eine K-Basis für L. Das heißt, in dem Bild da oben haben wir den Grundkörper K, in dem ist sozusagen gar nichts Spannendes los, aus dem kommen nur Skalare. Und wenn wir L als Vektorraum über K auffassen, brauchen wir eine Basis für L über K, das sind die Ws. Und wir brauchen eine Basis für A über L, das sind die As. Das heißt, die Dimension hier oben wäre L, die Dimension hier unten wäre M. In den Bildern.
Besteht aus einer Menge von Elementen, die einerseits linear unabhängig ist über den Bodenkörper, also über K, und die andererseits den großen Vektorraum A, also den Körper A, erzeugt, mithilfe von Linearkombinationen. Und beides müssen wir uns überlegen, wobei ich ja sagen würde, dass es mit dem erzeugenden System irgendwie klar ist. Denn wenn ich so ein Element aus A hinschreibe, dann schreibe ich das hin als Linearkombination mit Körperelementen und dann mit den As. Die As kann ich aber wiederum mit den Bs ausdrücken, das heißt, ich kriege genau solche Produkte. Das heißt, mit diesem C, J kann ich das alles basteln und da ist nichts zu tun. Interessanter ist die lineare Unabhängigkeit. Interessant ist nur die lineare Unabhängigkeit. Und wenn wir das dann haben wir ein n mal m elementiges, linear unabhängiges erzeugendes System, also eine Basis, und die Dimension ist dann n mal m. Zu zeigen bleibt die lineare Unabhängigkeit. Und zwar über K. Wir reden jetzt über Teilmengen von A und wir gucken über den Körper K, weil das ja die Situation ist, die uns interessiert. Uns interessiert A als Vektorraum über K. Da die Dimension. Wie geht das nochmal? Jetzt müssen wir uns eine Linearkombination hinschreiben, die den Nullvektor ergibt, und müssen sehen, dass alle Koeffizienten, die dabei gebraucht werden, null sind. Also nehmen wir diese ganzen C und J und schreiben mit denen eine Linearkombination hin, die den Nullvektor ergibt. Der Nullvektor ist einfach das Nullelement von A. Wie heißen meine Koeffizienten? KIJ. Oder KJI, aus Gründen, die mir gerade nicht klar sind, aber das sehen wir schon gleich. Ist ja egal, warum ich die benenne. Seien also K1, 1 und so weiter bis KNM aus K, so dass ich damit eine Linearkombination hinschreiben kann, so dass also 0 von A
wie die Summe über k ji mal c j, wobei i und j halt so laufen, wie sie laufen. Ist es in Ordnung, wenn ich jetzt nicht immer hinschreibe, dass i von 1 bis n geht und j von 1 bis m? Darf ich das weglassen und einfach immer nur i und j dran schreiben, denn das ist ja immer gleich. So, wenn ich das da so stehen habe, dann gucken wir mal kurz scharf hin. Jedes solche CIJ hat ja diese Form da oben, AI mal CJ. Das heißt, das kann ich dann so hinschreiben und kann die Linearkombination ein bisschen anders aufschreiben. Nämlich so, dass ich immer da stehen habe, KJI mal AI und dann kommen halt noch die BJs und ich summiere weiterhin über alles. Ich mache es mal andersrum. Zuerst summiere ich über i von 1 bis n kji mal ai. Das heißt, dass ich den ersten Teil hier verarzte von cij. Und da habe ich i, das läuft von 1 bis n. Deswegen ist die Summation hier so. Und jetzt gehört aber dazu ja noch, damit das cij wieder rauskommt, gehört noch bj dazu. Und ich muss ja auch die Summation noch vollständig machen. Also laufe ich hier von 1 bis n. Und habe nochmal dj. So sieht es aus, wenn ich es so hinschreibe, dass man sieht, wie die cij zustande gekommen sind. Und das ist jetzt eine Linearkombination. Gucken wir mal genauer hin. Jetzt habe ich da noch eine Linearkombination stehen, der Elemente b1 bis bm mit Koeffizienten. Das sind die Koeffizienten. Wo kommen denn die her? Ich habe hier Körperelemente aus k. Und kombiniere die immer mit den A's. Ich möchte das andersrum machen. Ich möchte erst in L landen. Genau, ich möchte das andersrum machen. Ich tausche das jetzt einfach. I gleich 1 bis N ist außen. J gleich 1 bis N ist drinnen. Da wir innerhalb des großen Körpers A arbeiten und Körper kommutativ sind, ist egal, ob ich A, I oder BJ zuerst hinschreibe. Und dann möchte ich das so machen. BJ und dann A, I. Vielleicht bereue ich das gleich, aber momentan denke ich, hey, die Bs kommen aus L, die Ks kommen aus K, und diese Linearkombinationen landen deswegen alle in L, also in diesem Zwischenkörper, sodass ich hier jetzt eine Linearkombination stehen habe, der A's mit Koeffizienten aus L, wo 0 rauskommt. Und die A's bilden aber eine Basis für A über L, sodass bei so einer Linearkombination nur dann 0 rauskommen kann, wenn die ganzen Koeffizienten 0 sind. Und deswegen sind jetzt all diese Leute hier 0. Für alle i aus 1 bis n schon diese Summe, die hier in der Mitte steht, 0, weil das der Koeffizient ist bei ai. Und das ist jetzt die 0 in l. Das schreibe ich hin, weil die Koeffizienten aus l kommen und das dann deutlicher ist, aber diese Körper liegen alle ineinander, die haben alle die gleiche 0. Und jetzt kommt die zweite Stufe, hoffentlich sehen Sie jetzt schon, wohin das gehen soll. Wir haben jetzt in dieser Darstellung quasi aufgesplittet, wie die CIJ aussehen und haben jetzt in der Zwischenstufe, also im Körper L argumentiert, haben jetzt da Elemente gefunden, die 0 sind und jetzt können wir einfach benutzen, dass die Bs eine Basis von L über K bilden und dass in dieser Linearkombination deswegen diese ganzen Ks 0 sein müssen. Und deswegen sind die Ks, mit denen wir angefangen haben, alle 0 und deswegen ist die Menge der CIJ tatsächlich linear unabhängig. Das ist jetzt die Idee. Wir sind einfach so in zwei Stufen vorgegangen, weil ja unsere Körper auch quasi so in zwei Stufen gegeben sind. Und wieso die Notation in meinen Notizen anders war, verstehe ich auch nicht. Da muss ich gleich nochmal gucken. Aber so wie es da jetzt steht, ist es richtig.
könnt ihr nochmal zusammen gucken, aber ich bin jetzt im Moment sehr davon überzeugt, das ist die Linearkonvention, mit der wir angefangen haben. Und wenn ich jetzt das so aufschreibe, dass man zuerst die B sieht, dann stehen hier Elemente aus L als Koeffizienten für die Linearkonvention der A's. Und deswegen müssen die alle 0 sein, weil die A's eine Basis bilden von A über L. Ja.
Eine kurze Frage, und zwar, wo wir die K's eingeführt haben.
Ja.
Die führen wir ein von 1, 1 bis NM.
Ja.
Aber gleichzeitig gesehen bei der Summe schreiben wir ja KJI, aber J geht ja von 1 bis N.
Dann tausche ich das hier. Das ist ja egal. Also das ist ja nur die Frage, wie heißen die Dimensionen? Und wenn ich mich am Anfang festlege, dass die so heißen, N und M, dann muss das hier M und N heißen. Richtig, danke. Genau, deswegen war das auch, ich verstehe jetzt, warum ich das da als JI geschrieben habe, aber es wäre andersrum genauso gegangen. Ja, im Prinzip ist das egal, wie man die hier bezeichnet. Aber wenn ich mich einmal festlege, dann muss ich das auch durchhalten. Also ist das jetzt alles in Ordnung. Vielen Dank. Wir haben die Ks. Wir kriegen da diese Elemente aus L, von denen wir jetzt gesehen haben, warum die 0 sind. Und da B1 bis BJ, nee, bis B, was ist es, M? Eine K-Basis von L ist, für alle I und J, und ich schreibe jetzt wieder nicht dazu, woher die kommen. I kommt aus 1 bis N und J kommt aus 1 bis N. Das K, J, I gleich 0 ist. Das kommt aus der Gleichung da oben. Ich habe ja für jedes I eine solche Gleichung und in jeder einzelnen solchen Gleichung sind all diese K, J, I 0, weil die B, J eine Basis bilden. Und wenn ich das dann für jedes I habe, habe ich insgesamt, dass alle keine I 0 sind. Daher ist C, also die Menge Groß C, mit der wir angefangen haben, tatsächlich linear unabhängig über K. Also eine Basis, eine K-Basis. Und damit sehen wir, dass die Dimension von A über K M mal N ist, also die Anzahl der Elemente in C. Und das ist dasselbe wie der Erweiterung. So, und der erste Erweiterungsgrad N war die Dimension von A über L, also dieser Erweiterungsgrad. Und der zweite war die Dimension von L über K, also dieser Erweiterungsgrad. Und das ist der Gradsatz. Und wir haben sogar konkret gebastelt, sodass Sie also, wenn Sie den Gradsatz anwenden wollen und das explizit machen wollen, sich eine konkrete Basis basteln können. Und das kann hilfreich sein. So, jetzt mache ich mir ein paar Notizen zu meiner Notation, die hier komisch war, damit ich das korrigieren kann in meinen Aufzeichnungen. Sehe, was passiert ist. Ich habe hier einfach I und J komplett andersrum. So ist das passiert. Aber gut, Hauptsache an der Tafel ist es richtig, alles andere ist egal, darum kümmere ich mich später. Ja, genau. Okay. Ja, ich verstehe, wo das Problem herkommt. So. Ein paar Fragen habe ich schon gestellt, also sowas wie, wie kann man jetzt konkret Erweiterungsgrade ausrechnen und so, wie kann man, was ist ein Maß dafür, wie weit der große Körper weg ist vom Klein? Und bevor wir dazu kommen, ja, sehe ich eine Frage.
Das Zeichen vor dem J und auf dem Blütenzeichen, das ist bei dem ersten Blütenzeichen.
Welches Zeichen wo?
Da steht es weiter oben. Da steht ja 0a und dann ist es Summe. Und das Zeichen vor dem J ist.
I, J steht da. Das heißt, I läuft von 1 bis N, J läuft von 1 bis M und diese konkrete Summation habe ich nicht mit dazu geschrieben. Das war die Stelle, an der ich gefragt habe, ob das okay ist, wenn ich nur sage, dass die Summe über I und J läuft und wenn ich nicht eine Doppelsumme schreibe und wie die genau läuft. Genau. Ja, danke schön. Hier unten ist dann wieder die Doppelsumme, da ist sehr explizit. Okay.
Dann gucke ich mal, ob irgendwelche Fragen sind. Ich sehe gerade keine. Und wenn Sie ansonsten beim Nachlesen da irgendwo nochmal Fehler finden bei den Indizes, sagen Sie mir Bescheid. Oder wenn Sie irgendwo festhängen und ein Beispiel sehen wollen, wie die Konstruktion wirklich konkret aussieht, sagen Sie Bescheid, sagen Sie schon Glück. Das ist kein Problem. Wir machen uns jetzt klar, dass es ein einfaches, na einfach sollte ich nicht sagen, ein häufig leicht nachzuweisendes Kriterium dafür gibt, dass eine Körpererweiterung algebraisch ist, sodass man also nicht zu Fuß von jedem Element aus dem großen Körper zeigen muss, dass es algebraisch über dem kleinen ist, was, wie Sie sich vorstellen können, sehr schnell sehr nervig wird. Nee, man zeigt einfach, dass die Erweiterung endlich ist. Bei endlichen Erweiterungen ist jedes Element aus dem großen Körper algebraisch über dem kleinen. Und das zeigen wir jetzt im Satz jetzt. Und das machen wir auch wieder ganz explizit, indem wir nämlich wirklich konkret Polynome basteln, die es tun. Nochmal zur Erinnerung, algebraisch zu sein heißt, dass man ein Polynom findet mit Koeffizienten aus dem kleinen Körper und es darf nicht das Nullpolynom sein und das fragliche Element soll eine Nullstelle davon sein. Und wenn einem das gelingt, dann ist das Element aus dem großen Körper algebraisch über den kleinen. Wir beginnen also jetzt mit einer endlichen Körpererweiterung. Sei L über K endlich. Endlich zu sein heißt, dass der Erweiterungsgrad endlich ist, heißt, dass die Dimension von L aufgefasst als Vektorraum über K endlich ist, heißt, dass es ein endliches Erzeugendensystem gibt. Wir können also L schreiben als K adjungiert endlich viele Leute und dann kommt L raus. Und dann nehmen wir uns mal so endlich viele Leute her. Sagen wir mal, die Anzahl ist N. Also sagen wir mal, der Erweiterungsgrad sei N aus N. Sei der Erweiterungsgrad N aus N. Jetzt wissen wir also, dass es ein Erzeugendensystem gibt für L über K mit genau N Elementen. Und jetzt kommt wieder lineare Algebra. Wie war das nochmal? Wenn ich einen Vektorraum V habe über einen Körper K der Dimension N und ich habe N plus 1 paarweise verschiedene Vektoren, können die dann eine linear unabhängige Menge bilden? Nee, genau. Danke, dass da jetzt so viele den Kopf schütteln. Nee, ne? Da war doch irgendwas. Die Größe linear unabhängiger Mengen ist begrenzt durch die Dimension. Das heißt, bei N ist Feierabend. N plus 1 funktioniert nicht mehr. Insbesondere ist jede N plus 1 elementige Teilmenge von L linear abhängig über K. Und das ist wichtig, das werden wir gleich brauchen. Ich möchte zeigen, dass die Erweiterung algebraisch ist. Ich muss also ein beliebiges Element aus L hernehmen und dafür so ein Polynom basteln. Sei also A aus L beliebig. Und gesucht ist ein Polynom. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Und wir wechseln jetzt, oder ich wechsle immer so ein bisschen zwischen Vektorraumsprache und Körpersprache. Vektorraumsprache heißt, wir haben Vektoren, wir haben eine Vektorenaddition, wir haben eine Skalarmultiplikation, Dimension, bla bla bla. Körpersprache heißt, wir haben eine Addition und eine Multiplikation, wir können potenzieren, wir haben additive und multiplikative Inverse und so. Und wir brauchen ja immer beides. Wir müssen quasi zwischendurch mal so die Brille wechseln, durch die wir gucken, jedenfalls auf den großen Körper L. Und die Brille, durch die ich jetzt kurz gucken möchte, ist die Körperbrille. Ich möchte mich also daran erinnern, dass ich Elemente aus L miteinander multiplizieren kann. Ich kann auch dasselbe Element mit sich selber multiplizieren, mehrmals, und kann das abkürzen, indem ich Potenzen dran schreibe. Wenn ich also jetzt A mit sich selber multipliziere, mehrfach, zum Beispiel dreimal, dann möchte ich nicht hinschreiben A mal A, sondern ich schreibe A hoch 3. Und dann wissen wir hoffentlich, was gemeint ist. Das kann ich in jedem Körper machen. Okay? In einem Vektorraum würde es mir nicht im Traum einfallen, bei einem kleinen Vektor V hoch 3 hinzuschreiben. Verschiedene Potenzen finden, und das schreibe ich jetzt so hin, dass ich mir so Exponenten hier erlebe, k und m aus n0, k soll echt kleiner sein als m, Und falls ich das so finden kann, dass a hoch k das gleiche ist wie a hoch m, kann ja sein. Dann ist a Nullstelle des Polynoms x hoch k minus x hoch m. Und das ist nicht das Nullpolynom, weil ja die Exponenten k und m verschieden sind. Das ist ein Polynom aus kx, denn die Koeffizienten, die hier stehen, sind 1 und minus 1. Und das sind Elemente jedes Körpers. Und es ist nicht das Nullpolynom. Und damit sind wir fertig. Das heißt, dass wir in diesem etwas seltsamen Fall ein Polynom gefunden haben, das nicht das Nullpolynom ist und a als Nullstelle hat und aus dem Körper, also über dem Körper k definiert ist. In dem Fall sind wir also fertig, dann ist a sofort algebraisch. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn das nie der Fall ist, wenn also bei diesen Potenzen nicht bei verschiedenen Exponenten dasselbe rauskommt. Naja, andernfalls schreibe ich mir halt mal haufenweise solche Potenzen hin. Und zwar sind das die folgenden. 1, 1 ist ja dasselbe wie, also 1 des Körpers. Und das ist dasselbe wie a hoch 0. Dann kommt a, was dasselbe ist wie a hoch 1 und so weiter. A Quadrat schreibe ich gleich noch hin, das ist dasselbe wie a mal a. Und ich laufe jetzt weiter bis hin zu a hoch n. Das sind alles Elemente aus dem großen Körper L. Und wie viele sind das? Na, ich fange hier bei a hoch 0 an, also 0, 1, bis n, das sind n plus 1 Stück. N plus 1 paarweise verschiedene, sonst wären wir ja im Fall da oben. N plus 1 paarweise verschiedene Elemente aus dem Körper L. Da oben steht, dass die dann eine linear abhängige Menge bilden. Das heißt, wenn die paarweise verschieden sind, dann ist die Menge aus diesen Leuten, die schreibe ich dann hin, diese Menge ist dann linear abhängig über K. Und linear abhängig zu sein heißt, dass wir eine nicht-triviale Linearkonvention hinschreiben können mit diesen Elementen, bei denen der Nullvektor rauskommt. Und der Nullvektor ist doch jetzt einfach das Nullelement von L. Schreiben wir das mal hin. Sein also dann, wenn Sie nichts dagegen haben, dann passe ich mal die Notation an die Exponenten an. Das heißt, ich schreibe jetzt nicht Lambda 1 bis Lambda n plus 1, sondern Lambda 0 bis Lambda n. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Finde ich jetzt gerade nicht schwer. Und die sollen jetzt nicht alle 0 sein, aber die Linearkombination soll 0 ergeben. Und die ist nämlich jetzt schön, jetzt kann ich nämlich von 0 bis n laufen mit Lambda i mal Lambda n mal x hoch n plus und so weiter plus Lambda 1 mal x plus Lambda 0. Das kommt aus kx, weil die Koeffizienten, diese Lambdas, aus k kommen. Es ist nicht das Nullpolynom, weil da mindestens ein Koeffizient von 0 verschieden ist. Und wenn ich a einsetze, kommt 0 raus. Fertig. Möglichkeit 1, man findet zwei Potenzen davon mit unterschiedlichen Exponenten, die gleich sind, dann man sofort ein Polynom. Möglichkeit 2, das ist nicht so. Dann bastelt man einfach ein mehr, als man braucht für die Dimension, schreibt eine Linearkonvention hin und bastelt daraus das Polynom. Ganz, ganz konstruktiv, ganz intuitiv, hoffe ich. Sehr schön. Wir haben also jetzt ein ganz tolles Kriterium für algebraisch sein. Und umgekehrt kann man das ja auch benutzen, indem man sagt, naja, wenn ich da jetzt eine Körpererweiterung habe, bei der ich ein Element sehe im großen Körper, was nicht algebraisch ist, dann kann der Erweiterungsgrad nicht endlich sein. Das ist auch eine gute Info. In dem Sinne, dass wir jetzt noch ein paar Resultate angucken und ich auch immer ein bisschen was zum Beweis sage, was man da so ungefähr macht, aber ich werde die Sachen teilweise nicht mehr anschreiben oder nicht mehr ausführlich anschreiben, sondern auf das Buch verweisen oder sagen, hey, wenn Sie es spannend finden, mache ich eine Podcast-Folge oder auch gerne noch ein ausführliches Beispiel oder so dazu. Denn es wird jetzt konkreter, in dem Sinne, dass wir jetzt wirklich versuchen zu bestimmen, wie man Erweiterungsgrade konkret ausrechnen kann. Hier ist das erste Beispiel, Satz 6,5. Da haben wir die Situation, dass die Körpererweiterung einfach ist. Man kann also den großen Körper L aus dem kleinen Körper K gewinnen, indem man ein einzelnes Element A ran attribuiert. Und die Frage ist, wie groß ist diese Erweiterung? Was passiert dann? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die, dass A transzendent ist. Und dann ist der Erweiterungsgrad sofort unendlich. Und wir können das zum Beispiel begründen mit dem Satz von Grade. Denn wenn der Erweiterungsgrad endlich wäre, dann müsste ja der große Körper algebraisch sein über den kleinen, also auch dieses kleine a, ist es aber nicht. Okay. Zweite Möglichkeit, das Element a ist algebraisch über k. Und das ist das, was in den Anwendungen halt ständig kommt, wo man dann wissen möchte, wie groß ist der Erweiterungsgrad. Und hier ist eine Möglichkeit, wie man ihn ausrechnen kann. Man findet nämlich ein Polynom, was nicht das Nullpolynom ist und was a als Nullstelle hat. Und was möglichst klein ist, in dem Sinne, dass es kleinstmöglichen Grad hat. Man kriegt das dann auch eindeutig, indem man es normiert. Und der Witz ist dann, dass man zeigen kann, dass ein solches Polynom irreduzibel ist in Kx und dass der Erweiterungsgrad nichts anderes ist als der Grad von diesem Polynom. Sodass man also dann plötzlich eine Möglichkeit hat, ihn auszurechnen. Und man kann noch mehr zeigen, nämlich dass der Körper dann isomorph ist zu so einem Faktoring von Kx, bla bla bla. Da erzähle ich mal kurz, was die Idee ist, wie man das beweist. Und dann gucken wir uns vielleicht ein Beispiel an, um zu illustrieren, warum das toll ist. Das ist also nur die Beweisidee. Für Satz 6,5, einfach um so ein bisschen zu sehen, wie kann man da anfangen zu argumentieren. Beweisidee. Man nimmt den Einsetzungshomomorphismus. Nennen wir ihn mal Sigma von Kx nach L für A. So, was macht man also? Man nimmt alle Polynome aus Kx und setzt da immer A ein und macht sich klar, dass egal wie man das macht, egal was für ein Polynom man sich schnappt, man immer ein Element von L kriegt. Das liegt daran, dass L ein Körper ist, der K enthält und eben auch das Element A. Deswegen müssen all diese Kombinationen, die man bildet, wenn man A einsetzt, auch wieder in L landen. Das ist also eine vernünftige Abbildung. Und dann kann man sich überlegen, was passiert, je nachdem, ob A transzendent oder algebraisch ist. Und im algebraischen Fall kann man dann eben einschätzen, mithilfe dieses Einsetzungshomomorphismus und mit Rechnungen, die man macht, kann man einschätzen, wie viele verschiedene Möglichkeiten für Elemente es dann überhaupt gibt, die man basteln kann. Denn die Elemente in L zu basteln, ist dann quasi das gleiche wie ein Polynom basteln und A einsetzen. Aber da kann man sich halt überlegen, der Erweiterungsgrad wird endlich. Irgendwann kommt da auch bei neuen Polynomen kein neues Element mehr raus. Und so findet man dann Polynome, die von 0 verschieden sind und bei denen A eingesetzt 0 ergibt. Und formal funktioniert das über ein Ideal, also über den Kern von diesem Einsetzungshomomorphismus. Und da Kx ein Hauptidealring ist und der Kern ideal, müssen wir jetzt so ein erzeugendes Polynom finden. Und das hat dann keinen möglichen Grad und dann kann man es normieren und dann kriegt man eben dieses eindeutig bestimmte Polynom und kann sich dann überlegen, aha, ja, und wenn ich jetzt da einsetze, dann kriege ich quasi alles, was nötig ist und kann deswegen die Dimension des Körpers L über K bestimmen, indem ich einfach gucke, wie viele verschiedene Potenzen von A brauche ich. So, das ist ganz anschaulich, das, was man da macht. Man schaut sich also den Kern von Sigma an. Das ist ein Ideal. Im Hauptidealring, das ist wichtig. Die ganze Ringtheorie, die wir gemacht haben, die brauchen wir da. In diesem Hauptidealring. Und das gesuchte Polynom ist jetzt genannt P. Und dann eben bis auf Normierung, denn man kann P eben auch noch mit Körperelementen multiplizieren und kriegt, wenn das nicht 0 ist, wieder einen Erzeuger. Das heißt, bis auf die Normierung hat man dann schon dieses eindeutige Polynom gefunden. Und wenn man dann einen normierten Vertreter wählt, dann hat man alles. Und wir sehen also, mit ein bisschen Theorie von vorher ist es gar nicht schlimm, man braucht nur diese Idee. Und das macht einerseits eine Definition sinnvoll, und andererseits sollten wir da vielleicht auch ein kleines Beispiel angucken. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir hatten noch vorhin dieses Beispiel mit Wurzel 2. Wurzel 2 ist algebraisch über Q. Also könnten wir doch einfach mal sagen, K ist Q und L ist Q attribuiert Wurzel 2. Das heißt, unser Element A ist Wurzel 2. Der Einsetzungsmorphismus wäre dann, dass man in jedes rationale Polynom Wurzel 2 einsetzt und dann guckt, dann hat man einen Kern, nämlich alle Polynome, bei denen Wurzel 2 eingesetzt 0 ergibt. Und ein solches Polynom haben wir vorhin schon gesehen, nämlich x² minus 2. Das liegt in diesem Kern drin. Und es hat ja schon nur Grad 2, es ist ja schon ziemlich klein. Wenn man jetzt ein Polynom finden könnte, was dieses Ideal erzeugt, also den Kern, was noch kleineren Grad hat, dann müsste es ja möglich sein, ein Polynom von Grad 1 hinzuschreiben, das Wurzel 2 als Nullstelle hat und Koeffizienten als Q. Das geht aber nicht, dann würde Wurzel 2 ja selber in Q liegen. Das heißt, Grad 2 muss es schon mindestens haben. Und hier haben wir etwas von Grad 2. Also ist das auch schon ein Kandidat für unser P. Es ist normiert. Es hat Wurzel 2 als Nullstelle, hat kleinstmöglichen Grad in dieser Eigenschaft. Also kann man dann gucken, was sagt jetzt der Satz? Der Satz sagt jetzt, dass der Erweiterungsgrad von L über K, also von diesem Körper, der sieht ja auch gar nicht so aus, als ob er so viel größer ist als Q, wenn wir mal ehrlich sind. Aber auch wenn man nur ein einzelnes Element dran attribuiert, kann der Erweiterungsgrad sehr groß sein. Und die Größe kriegen wir über den Grad des sogenannten Minimalpolynoms, das kommt gleich. In diesem Fall ist der Grad also nur 2. Das heißt, man könnte jetzt überlegen, wie sieht eine konkrete Basis aus für L über K. Und eine Möglichkeit ist, dass man 1 und Wurzel 2 nimmt. Dass man also guckt, wie kann ich alle Elemente aus diesem Körper L schreiben als Linearkonvention mit 1 und Wurzel 2. Und dann wird es auf einmal sehr konkret. Und die Motivation dahinter ist, jedenfalls verstehe ich das so, oder ich finde, dass man das so gut motivieren kann, wenn ich gewisse Gleichungen in Q nicht lösen kann oder gewisse Polynome in Q nicht so viele Nullstellen haben, wie man denkt, also weniger als der Grad auf jeden Fall, dann suche ich jetzt nach einem Körper, der ein bisschen größer ist als Q, aber eben nicht unnötig groß. Klar kann ich immer gleich die komplexen Zahlen nehmen, aber warum? Ich kann ja den Körper Q auch nur so ein bisschen vergrößern, sodass halt mein Problem da lösbar ist und dann freue ich mich schon noch weiter. Und hier zum Beispiel, wenn es mir um die Gleichung x² minus 2 gleich 0 geht und ich nur dafür Lösungen haben möchte und ein Körper, der groß genug ist, damit das klappt, dann muss ich nicht 10 nehmen, dann kann ich einfach diesen hübschen kleinen Körper L nehmen. Q hat die Wurzel 2. Und wenn ich jetzt noch weitere Elemente adjungieren möchte, dann muss ich mich jedes Mal fragen, was ist der Erweiterungsgrad, dann kann ich den Gradsatz benutzen. Und Vorsicht, beim Gradsatz muss man ja immer die Stufen mitgehen. Das heißt, wenn ich jetzt das nächste Element daran adjungiere, dann geht es nicht um die Dimension über Q, sondern um die Dimension über diesen Zwischenkörper. Das kann was anderes sein. Da muss man aufpassen, da passieren oft Fehler. Gut, jetzt habe ich das Wort sogar gerade schon benutzt. Das nächste Wort, das da kommt. Wenn man nämlich jetzt weiß, dass man da so ein Polynom finden kann, mit kleinstmöglichem Grad, und das wird dann eindeutig, wenn man es normiert, dann ist es sinnvoll, diesem Polynom einen Namen zu geben. Und vielleicht erinnern Sie sich noch aus der linearen Algebra, da haben wir ja genau dasselbe gemacht. Da habe ich ja auch gezeigt, und zwar anders, nicht mit der Sprache der Algebra, sondern ich habe quasi zu Fuß mit Ihnen gezeigt, dass der Polynomring Kx ein Hauptidealring ist. Mit anderen Worten, wir haben uns überlegt, dass man Polynome findet, die nicht Null sind und bei denen Null rauskommt, wenn man da so einen Endomorphismus einsetzt. Und dann haben wir das Minimalpolynom gebastelt und uns überlegt, dass es das gibt. Und so ähnlich ist es hier auch. Das ist also wirklich eine krasse Schnittstelle zur linearen Algebra. Und wir nennen einfach bei so einer Körpererweiterung und bei algebraischen Elementen das normierte Polynom kleinstmöglichen Grades über K, was dieses algebraische Element als Nullstelle hat, das Minimalpolynom. Und das heißt dann Minka. Und Minka begegnet uns noch sehr oft, wenn wir weitermachen. Also wenn Sie Lust haben, im Sommer Galois-Theorie bei mir zu hören, dann begegnet Ihnen Minka ständig. Aber von hier ist es erstmal nur so ein, das ist quasi eine ähnliche Idee wie in der linearen Algebra, aber jetzt eben für Körper, die ineinander liegen und nicht für Vektoren. Und etwas, was hier anders ist als in der linearen Algebra, hier ist es so, dass wenn wir so ein Minimalpolynom haben, dass es dann immer irreduzibel ist, im Polynomring über den Grundkörper. In der linearen Algebra war das nicht so, dass Minimalpolynome immer irreduzibel sind. Tatsächlich war es ja sogar was Besonderes, wenn Minimalpolynome irreduzibel sind oder nur Potenzen von einem irreduzibel oder so. Es gibt trotzdem eine Parallele, und zwar, wenn man sich anguckt, was für eine k-lineare Abbildung man basteln kann mit Hilfe eines solchen algebraischen Elements k. Das habe ich in dieser Bemerkung hingeschrieben, einfach damit da nochmal so ein Link ist zur linearen Algebra. Ich kann also ein algebraisches Element a hernehmen und dann eine Abbildung definieren, die so funktioniert, dass ich von links mit diesem Element multipliziere. Und das ist dann eine k-lineare Abbildung im Sinne der linearen Algebra mit zugehörigen Minimalpolynomen wie in der linearen Algebra. So, das ist die Schnittstelle. Okay. Viel mehr möchte ich auch zur Körpererweiterung gar nicht mehr sagen in dieser Vorlesung. Ich werde gleich noch kommentieren, wie sich das in den Prüfungen auswirkt, dass wir hier so ein Kapitel haben, wo wir so Themen anreißen und ein bisschen motivieren, aber dann eben irgendwann aufhören. Und ich dann sage, ja, eigentlich ist das der Werbetitel von Galois-Theorie. Ich finde, dass es sinnvoll ist, das Konzept mal zu sehen, weil diese Idee der Erweiterung auch im Schulunterricht eine große Rolle spielt, die Idee der Zahlbereichserweiterung, und weil man ja auch in der Schule mit Wurzelausdrücken zum Beispiel anders umgeht, als mit irgendwelchen ganz seltsamen reellen Zahlen. Ja?
Was haben Sie noch in der linearen Algebra mit dem Minimalpolynom?
Das Minimalpolynom haben wir zum Beispiel benutzt, um bei Diagonalisierbarkeit Aussagen zu treffen, oder um bei Normalformen was zu sehen mit den Blöcken, wie viele, wie groß, bla bla bla. Da spielt es eine Rolle. Ja. Danke für die Rückfrage. Im nächsten Satz charakterisieren wir algebraische Erweiterungen. Und auch da werde ich dann gleich wieder nur die Idee sagen, wie man das beweist. Denn was uns ja irgendwie noch fehlt, ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier so anfange, ich habe hier so eine Wurzel, Wurzel 2, das ist algebraische Faktor. Jetzt kommt noch irgendein anderer Ausdruck, fünfte Wurzel aus 7 oder meinetwegen i oder irgendwas anderes, was algebraisch ist. Ist dann die Summe eigentlich auch algebraisch? Über Q? Haben wir Lust, nach einem Polynom zu suchen, was das tut? Eher nicht, ne? Das heißt, da wäre es auch schön, wenn man einmal gucken könnte, geht das vielleicht konzeptionell, ohne dass man jedes Mal zu Fuß Polynome suchen muss. Und der Satz sieht vielleicht nicht so aus, aber der beantwortet diese Frage. Das heißt, da gucken wir jetzt auch einmal drauf. Satz 6, 7. Da haben wir eine Körpererweiterung L über K. Wir haben Elemente A1 bis AN aus dem großen Körper L. Und betrachten jetzt den Fall, dass das ein Erzeugungssystem ist für L, dass man also L schreiben kann als K adjugiert A1 bis AN. Insbesondere ist L endlich erzeugt über K. Ansonsten wissen wir über die Elemente A1 bis AN erstmal nichts. Die können ganz wild sein. Der Witz ist, dass der Satz uns jetzt ein Kriterium dafür liefert, wie man erkennen kann, dass die Elemente algebraisch sind, beziehungsweise wie man erkennen kann, dass die ganze Erweiterung algebraisch ist. So, es ist nämlich gleichwertig, dass die adjungierten Elemente alle algebraisch sind und dass die ganze Erweiterung algebraisch ist. Und da steckt die Antwort drin auf meine Frage von gerade, ohne dass wir Polynome basteln müssen, hoffentlich. Und dann gibt es noch was, was dazu gleichwertig ist, nämlich, dass der Erweiterungsgrad endlich ist. Das sind also drei Aussagen mit irgendwie doch unterschiedlicher Qualität, die aber alle das Gleiche sagen. Und wir können ja mal gucken, was wir schon wissen. Wenn der Erweiterungsgrad endlich ist, wenn also b gilt, dann ist die Erweiterung algebraisch. Das haben wir uns gerade überlegt. Und dann müssen natürlich auch diese Elemente, die wir zum Erweitern benutzt haben, alle algebraisch sein. Das heißt, wir haben da schon mehrere Beweisrichtungen einfach so erledigt. So muss man gar nichts mehr machen. Und interessanter ist, wie man den Rest noch hinkriegt. Und da sage ich einfach mal so als Idee, dass man das per Induktion macht. Was uns jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist die Richtung von a nach b. Ne, wir haben uns gerade überlegt, aus b folgt c, aus c folgt a. Und von a nach b kommt man per Induktion. Man fängt also an mit einem Erzeuger, mit einer einfachen Erweiterung. Da haben wir gerade in dem Satz vorher geklärt, wie das geht. Minimalpolynom, Grad, bla bla bla. Dann kann man da was machen und dann setzt man das induktiv fort und benutzt den Gradsatz. Da schreibe ich also jetzt nur wieder so ein paar Stichworte an. Das sind alles so Sachen, bei denen ich auch überlegt habe, ob ich die als Übungsaufgabe stelle, aber dann habe ich gedacht, nee, es gibt noch andere interessantere Sachen, die man als Übungsaufgabe stellen kann. Und insgesamt ist das Kapitel ja auch gar nicht so lang. Bevor ich anschreibe?
Ja, bevor ich anschreibe. Das hat eigentlich nichts mit dem Satz zu tun.
Dann gleich danach.
Ja.
Genau. Kleinen Moment und mich dann wieder daran erinnern. C war der Satz von vorhin, 6,4 war das, glaube ich. Den haben wir noch ausführlich bewiesen, genau. Satz 6,4. Aus C folgt A, ist Teil der Definition. Und aus A folgt B. Über das Minimalpolynom und dessen Grad. Induktion über Erweiterungsgrad, Satz 6,5 plus Gradsatz. Daraus kann man das zusammenbasteln. Und wenn Sie da mehr wissen wollen, dann sagen Sie es schon Luc, schauen Sie ins Buch, fragen Sie mich. Das sind tatsächlich vom Schwierigkeitsgrad sind das Übungsaufgabenargumente, die da noch kommen. Das heißt, da traue ich Ihnen auch zu, dass Sie sich das einfach ganz alleine überlegen, wie das geht. Und jetzt kommt Ihre Frage. Oder Anmerkung.
Wir hatten ja auch in der linearen Algebra zu viel adjungierte Abbildung.
Oh ja, so Zeug haben wir hier nicht. Oder jedenfalls.
Das hat nichts mit dem
nee.
Anderen.
Nee, das ist nicht das gleiche adjungiert. Nee, danke für die Frage. Stimmt, das hatte ich sogar überlegt, ob ich das selber kommentieren soll, dass es nicht das gleiche ist. Danke. Oh, dann ist die Zeit ja auch gleich um. Schauen wir mal eben. Ich habe nämlich noch einen nicht-mathematischen Kommentar am Ende. Aber wir können ja mal gucken. Man kann aus dem, was wir gerade gesehen haben, schlussfolgern, dass die Summe und auch das Produkt von zwei algebraischen Elementen auch wieder algebraisch ist. Und dann kann man das erweitern, diese Argumentation. Man kann nämlich dann zeigen, dass wenn ich im Körper C bin, das wird sehr konkret, wenn ich im Körper C bin und mir da alle Zahlen angucke, die algebraisch sind über Q, dann bilden die einen Teilkörper. Das ist der sehr interessante Teilkörper der algebraischen Zahlen, der weder R enthält, noch in R liegt. Das ist also nochmal ein anderer interessanter Körper zwischen Q und C. Und die nächste Folgerung, auch aus dem gleichen Satz und auch genauso einfach, ist, dass wenn wir zwei algebraische Erweiterungen haben und die sozusagen übereinander bauen, dass dann die große Erweiterung auch wieder algebraisch ist. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, und damit ist das Kapitel dann tatsächlich zu Ende, ist, ich möchte quasi motivieren, wie man diese Idee, dass man den Körper vergrößert, aber nur so weit wie nötig, wie man die formalisieren kann. Und zwar in Bezug auf Polynome. Und in der Galois-Theorie-Vorlesung im Sommer würden wir, falls Sie da Lust drauf haben, das Thema dann wirklich vertiefen. Einmal abstrakt Und dann erleben wir die Geburtsstunde der Gruppentheorie mit und aber auch sehr konkret mit Anwendungen, zum Beispiel auf Konstruktionen mit Zirkel und Lineal. Und wir würden dann auch verstehen, warum der Körper C so toll ist. Also warum da alle Gleichungen lösbar sind und alle nicht konstanten Polynome Nullstellen haben und solche Sachen. Und das ist das Konzept eines Zerfällungskörpers. Ich habe im Beispiel 6.10 motiviert, was wir da machen. Und zwar mit dem Beispiel, das wir schon kennen, koattingiert Wurzel 2. Koattingiert Wurzel 2 ist ein bisschen größer als Q, aber eben gerade nur so viel, dass da das Polynom x² minus 2 in Linearfaktoren zerfällt über diesen Körper. Und es ist nicht, der Körper ist nicht unnötig groß. Und das kann man formalisieren. Das ist das Konzept eines Zerfällungskörpers. Wir nennen L einen Zerfällungskörper für ein Polynom P über den Grundkörper K. Genau dann, wenn L halt gerade groß genug ist, dass das Polynom P in Lx in Linearfaktoren zerfällt, bis auf eine Konstante. Und man da sozusagen so viele Nullstellen findet, wie der Grad angibt, aber eben auch nicht mehr. Das heißt, der Körper L wird erzeugt über K von diesen Nullstellen. Das habe ich auch nochmal richtig explizit hingeschrieben. Das muss ich noch hochladen, diese Ergänzung. Denn konstante Polynome muss man ja auch verarzten. Und diese Theorie zu entwickeln, das macht wirklich Spaß. Also sich da zu überlegen, was da passiert und wie man dann Gruppen findet, die die Nullstellen der Polynome permutieren und was das darüber aussagt. Relevant für den Schulstoff. Was das darüber aussagt, was für Lösungsformeln man für die Nullstellen von Polynomen finden kann. Denn Sie kennen ja bei Polynomen von Grad 2 diese berühmte PQ oder wie auch immer Sie gelernt haben Formel. Auch für Polynome von Grad 3 kann man so schöne Formeln finden und bei 4 vielleicht noch. Warum das ab Grad 5 nicht mehr geht, kann man mit dieser Theorie erklären. So, jetzt kommt eine nicht mathematische Bemerkung zum Schluss. Wir reformieren gerade Studiengänge. Wir haben gerade Bachelor gemacht, Bachelor Mathe und Wirtschaftsmathe. Wir sind jetzt dran am Master. Wir haben aber auch heimlich im Hintergrund und mit sehr viel Fachexpertise an den Lehramtsstudiengängen gebastelt und haben da Sachen aktualisiert, einfach vor dem Hintergrund, dass das Institut sich ja personell verändert hat und strukturell. Da sind wir dran. Und es sieht momentan ganz gut aus. Trotz der ganzen schwierigen Rahmenbedingungen scheinen wir es hinzukriegen, sinnvolle, neue, gut konzipierte Lehramtsstudiengänge auf den Weg zu kriegen, die so sind, dass es kompatibel ist mit dem, was vorher lief, über weite Strecken, dass es sich vielleicht für manche Leute lohnt, in der alten Ordnung zu bleiben, vielleicht lohnt sich für manche, in die neue zu wechseln. Und ich werde Sie da auf dem Laufenden halten, denn das betrifft ja auch diese Vorlesung. Wenn Sie da mehr wissen wollen, sagen Sie es schon nü. Dann mache ich eine Podcast-Folge, wo ich ein bisschen erzähle, was der Stand ist. So, dann, bis bald.